Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Du bist der Pilot in deinem Leben. Du steuerst dein Leben selbstverantwortlich. Das ist die Botschaft meines heutigen Gastes. Er ist einer der führenden Experten zum Thema Suchtprävention in Deutschland. Vor vielen Jahren, da kämpfte er sich erfolgreich aus einer schweren Drogensucht mit Psychosen und Schizophrenie hinein in das Leben seiner Träume. Als geschulter Vortragsredner zum Thema Liebe, Glück und Mut, da nimmt er sein Publikum rhetorisch mit auf eine Reise zu sich selbst. Er ist Keynote-Speaker, Persönlichkeitstrainer und Medienmacher. Als Unternehmer mehrerer Firmen und Verleger des Redenmagazins ist er als eine tragende Säule im Redenmarkt tief in der Branche verwurzelt. Und ich freue mich tierisch, dass er heute sich die Zeit genommen hat, um mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Matthias Wald. Matthias, schön, dass du da bist.
Und ich freue mich erst. Danke dir, Thomas. Eine super Anmoderation. Danke dir.
Sehr gerne. Lieber Matthias, du hast mehrere Firmen aufgebaut. Du stehst als Top-Speaker auf der Bühne, verlegst dein eigenes Magazin. Du bist stark in der Suchtprävention aktiv und noch dazu bildest du die Speaker von morgen aus. Jetzt kann man es leider nicht sehen, aber ich sehe im Hintergrund ja sogar die Übungsbühne, die du extra für diese Menschen aufgebaut hast. Dir ist ja wirklich nichts davon zugeflogen. Was mich jetzt interessiert und was auch viele unserer Zuhörer interessiert: Was war dieser Moment in deinem Leben? Wo war dieser Punkt, an dem du erkannt hast, dass dein altes Leben innerhalb der Drogensucht mit all den Sorgen und den Problemen, die du hattest, dass du dieses Leben nicht mehr wolltest, dass du dich für ein anderes Leben entschieden hast? Und was hast du dabei gefühlt?
Ja, ich kann da erstmal zustimmen. Das, was du gerade gesagt hast, mir ist wirklich nichts zugeflogen. Also mein Standpunkt, von dem aus ich angefangen habe, war im Hoch meiner Psychose, Schizophrenie, Wahnvorstellungen. Ich war vorbestraft, ich hatte Schulden, ich war kriminell. Kein böser Mensch, sage ich immer, aber ich war halt auf der falschen Bahn und ich war tief unglücklich. Also ich wurde immer gelebt in der Vergangenheit. Ich habe eine bewegte Kindheit auch, die nicht nur schön war. Und ich wurde von anderen Menschen, von meinem Umfeld massivst beeinflusst und gelebt und habe gar keine eigenen Entscheidungen getroffen als junger Mensch. Und ich war sehr unselbstbewusst. Und das ist auch so der Grund, warum ich dann unter anderem, es gibt mehrere Gründe, es gibt nicht den einen Grund, so massiv in die Drogenwelt abgerutscht sind, so positive, vermeintlich positive Gefühle, Glücklichmacher, Abbas und sowas zu erzeugen, um mein Leben so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und irgendwann am 15.02.2003 war dieser besagte Tag, den du gerade fragst, das war so der Tag, an dem ich mich umbringen wollte. Ich hatte keinen Lebensmut mehr, keine Kraft, keine Vision, keine Idee für mein Leben. Ich hatte einfach gesagt, ich mache jetzt Schluss. Und ich glaube ja nicht mehr an Zufall, schon lange nicht mehr, eher so an Fügung. Und ein Arbeitskollege von mir war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und er hat auch noch was ganz Tolles oder mehrere Sätze zu mir gesagt, die was in mir ausgelöst haben, die mich erstmal zu einer Einsicht gebracht haben, eine Krankheitseinsicht, dass ich ein Problem habe, dass ich nicht gesund bin, dass ich schräg bin im Hirn. Also so eine Psychose, Schizophrenie, das ist schon eine Baustelle. Das war das Erste. Und dass ich gesagt habe, ich möchte mich leben. Also ich möchte ich sein. Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte aufrichtig sein. Also es ist eine längere Geschichte. Ich habe dann 2 Jahre Psychiatrie durchlaufen und war auch lange krankgeschrieben. Und als ich dann wieder normal war, in Anführungszeichen, als ich jetzt ohne Sucht, ohne Vernebelung, ohne Drogen unterwegs war, beschreibe ich das immer so, dass der Schleier sich gehoben hat und ich, Matthias, sieht auf einmal die normale Welt, wie man klar sein kann im Kopf, ja. Und weil ich das so lange nicht war. Also ich war ja immer auf Droge. Also 12 Jahre lang, also klar, die ersten paar Jahre natürlich immer punktuell irgendwie, aber dann die letzten 5 Jahre immer hoch, runter, Cannabis, Amphetamin, zack, 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 das ganze Programm. Und dieser Schleier, als er sich so gehoben hat, führe ich zu lange aus für den einen Punkt jetzt, aber ich glaube, die Geschichte ist ja schon irgendwo wichtig, ne?
Absolut.
Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne?
Das haben wir.
Und als sich der Schleier gehoben hat, bin ich natürlich volle Pulle mit meinen Ängsten konfrontiert worden, Schamgefühl. Das Leben hat mir das alles gespiegelt. Wo stehst du jetzt? Ja, ich bin immer noch, jetzt bin ich immer noch Elektriker, das, was ich mal gelernt habe in dieser Fabrik, wo ich nie sein wollte. Also ich wurde komplett mit allem wieder konfrontiert, obwohl ich jetzt geläutert war, geheilt war und clean war. Und ich habe mir selber, also vieles auch dann mit mir selber dann auch ausgemacht, unter anderem. Aber ich habe mir selber gesagt, ich will ein anderes Leben. Ich will ich sein, ich will ich selbst sein und ich verändere jetzt komplett meine Haltung. Also ich möchte nur noch, ich habe es versucht einzudampfen. Also ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, auch ich verschriftliche gern, also mir Sachen aufgeschrieben und ich habe das eingedampft. Was möchte ich im Leben? Ich möchte zwei Sachen und das hoffentlich hört sich nicht an wie irgendwelche Wortfroskeln oder irgend sowas, ja. Ich will Liebe geben und Liebe empfangen. Ich möchte geliebt werden von meinem Partner. Und ich möchte Liebe geben. So, das will auch, glaube ich, jeder, Anerkennung, Liebe. Und ich will Wahrheit. Ich will wahrhaftig sein. Ich möchte nicht mehr lügen. Ich möchte das sagen, was ich denke. Ich möchte das sagen, was ich fühle. Ich möchte einfach echt sein, so gut wie es geht, wenn man das überhaupt so sagen darf, ja. Hm. Weil ich war lange Jahre unecht, die ersten 27 Jahre. Immer gelogen und so. Und meine unterdrückte Homosexualität und lauter Lebensthemen, die ich so habe. Und dann habe ich gesagt, ich will nur noch echt sein. Mir ist scheißegal, was andere denken. Ich mache mich nicht mehr davon abhängig von anderen Menschen, ihren Gedanken und Bewertungen. Ja, und das hört sich jetzt so einfach an. Aber das habe ich dann angefangen zu leben. Und da gehört dann auch so wieder das Orientieren dazu, die Identitätssuche. Wer bin ich? Was kann ich? Meine Talente, meine Fähigkeiten. Und ich wollte als junger Kerl immer zum Film. Ich wollte Filmemacher sein. Und gesagt, getan, und dann habe ich meine kleine erste Agentur gegründet. Habe meine Geschichte parallel niedergeschrieben, eigentlich noch vorher, ein Stück weit vorher vor meiner kleinen Agentur. Und habe das ins Netz gestellt. Da konnte ich schon Webseiten ein bisschen bauen und habe die Texte niedergeschrieben. Habe den ersten Film über mein Leben gemacht, 2006. Und habe das ins Netz gestellt und dann hatte ich meine Speaker-Karriere, also meine Vortragsredner-Karriere, so nenne ich es jetzt erstmal, weil da war ich noch weit weg von Speaker-Dasein, wenn man das differenziert betrachtet. Ja, und dann wurde ich von einem Vortrag zum anderen, ich werde das nie vergessen, der erste war in so einem Walzenlager-Kino bei so Fachleute, das waren dann Pädagogen, Lehrer, Polizei und so weiter und so fort und die haben ein Kino zusammen, also Menschen zusammengetrommelt, ins Kino reingetan und ich habe meine Geschichte erzählt. Einfach chronologisch so. Und ich habe die erste Rückkopplung bekommen, so geflasht, so ehrlich, so dramatisch, so krasse Geschichte und haben natürlich ihre Erkenntnisse und ihre Learnings aus meiner Geschichte heraus gehabt. Und dann haben die mich durch Schulen, sie müssen da einen Vortrag halten und dies und das. Und dann war meine Vision and Mission, sage ich immer, nicht erst Geld getrieben oder Speaker-Anerkennung, sondern erstmal war meine Vision and Mission in meinem Herzen etabliert oder platziert und der folge ich bis heute. Ich mache jetzt mal einen Punkt, sonst fange ich an, erzähle alles und du kannst gar nichts mehr fragen, habe ich gerade gedacht. So,
ich
bin böse, gell?
Überhaupt nicht. Ich glaube, Fragen, die fallen uns hier genug ein, allein aufgrund von deiner spannenden Geschichte und der spannenden Persönlichkeit, weil es erfordert ja wirklich Mut und auch Kraft, so etwas hinter sich zu lassen, aus so einem Konstrukt, wie du es beschrieben hast, auszubrechen. Aber ich persönlich finde, es erfordert noch mehr Mut und noch mehr Kraft, damit wirklich nach draußen zu gehen und auch vor anderen Menschen darüber zu sprechen, was man selbst erlebt hat, vor dem Hintergrund einer, ich sag's jetzt mal ganz salopp, nicht rühmlichen Vergangenheit, in Anführungsstrichen. Ja, und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das ein unglaublich wichtiger und wesentlicher Beitrag ist für viele, viele Menschen da draußen, die du ja noch erreichen wirst und auch schon bereits erreicht hast. Mhm. Jetzt bist du ja aber nicht, hört sich immer so gut an, nur als Speaker unterwegs, ne? Sondern du bildest ja auch noch zusätzlich weitere Speaker aus. Das heißt, du gibst ja anderen Menschen auch noch die Befähigkeit, ihre Stimme zu nutzen und auf der Bühne zu stehen, um auch ihre eigene Herzensbotschaft nach draußen in die Welt zu tragen. Wo war denn der Punkt, als du gemerkt hast, das ist es, das ist das, was ich machen möchte?
Also, dass ich selber das, so eine Speaker-Karriere daran festhalte, das habe ich so nach 2, 3, 4 Jahren schon gemerkt. Also, wie gesagt, 2006 damit angefangen. Aber dass ich gesagt habe, ich bringe es jetzt anderen bei, wie man vom Herzen spricht, ohne denen irgendwas zu übertragen. Du musst die Hände so und so halten, du musst das so und nichts musst du. Also es gibt ja, meistens kommen ja die irgendwie die Charaktere am besten an, die so bei sich sind und ein bisschen anders vielleicht auch sind, ja. Das habe ich erst so vor gefühlt 5 Jahren so für mich entdeckt, weil ich habe dann angefangen auch Seminarhopping und mir andere Kollegen ganz viele anzuschauen. Also ich war, muss man dazu sagen, vor 10 Jahren habe ich schon Toastmaster gemacht, zum Beispiel auch ein Rhetorikclub und auch Seminare, Fortbildungen und so, weil ich es irgendwann professionalisieren wollte und nicht nur mehr aus meinem Trial-and-Error-Schatz schöpfen wollte, den ich sehr gut gelebt habe, sondern ich wollte wissen, wie kann man das noch mehr besser professionalisieren. Und da vor 5 Jahren, nachdem ich mir meine Kollegen alle angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, das kann ich auch, mich muss keiner warm duschen mit irgendeinem Seminar, damit ich das jetzt vom Herzen, ich brauche keine Bücher lesen theoretisch, klar bilde ich mich trotzdem fort, aber ich glaube, mir ist alles passiert, was einem passieren kann. Also es fehlt nur noch Tod. Also ich hatte zweimal schon, also der eine hat einen epileptischen Anfall gehabt und der andere so einen Hitzeschock und war dehydriert, wie auch immer. Und jedes Mal musste Krankenwagen kommen. Also das ist das Allerderbste. Wenn du dann noch eine Stunde Vortrag vor dir hast, da musst du souverän sein, wenn du sowas erlebst, ja. Da brauchst du Souveränität. Und also so Beamer ausfallen und so, davon rede ich jetzt gar nicht mehr, ja. Oder das ist auch mal gewesen, eine Teilnehmerin ist aufgestanden und hat geschrien ganz laut, ja. Auch schon gehabt, sowas Verrücktes. Und da musst du Herr der Situation sein und musst cool bleiben und souverän sein einfach. Und natürlich auch noch dein Ding weitermachen können. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da einfach auch eine Gabe, glaube ich. Oder sagen wir es mal so, meine Talente auf jeden Fall auch weiterentwickelt und dieses Wahrnehmen. Ich sag immer, bei mir ist nichts, was im Kopf dann abgeht, dass ich jetzt bewerte und du musst das so und so machen, sondern ich spüre in den Redner rein und spüre einfach den als Ganzes mit seinem Körper, mit seiner Stimme, mit seiner Rhetorik, mit seinem Verhalten, mit all dem, was er auf einer Bühne macht. Und das tue ich feedbacken einfach, was ich wahrnehme, ja. Und scheinbar, so kriege ich es immer wieder gespiegelt, scheint das schon gut zu sein, wie ich das mache, dass ich Menschen, aus denen das raushole, nicht das, was ich meine, was sie sagen, machen müssten, sondern was in ihnen drin ist. Also ich möchte niemanden verbiegen. Und das ist vielleicht gut, dass mir das so passiert ist, weil das ist eine meiner wichtigsten Werte. Ich lasse jeden so, wie er ist. Ich nehme jeden so an und bedingungslos. Das ist vielleicht das, warum ich das so gut kann, wenn ich das so sagen darf.
Das darfst du sehr gerne. Jetzt ist ja das nur eines von vielen Talenten, die du ja hast. Du hast ja auch wirklich ein unternehmerisches Händchen.
Jetzt kommt ein Thema da. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Ich kann eigentlich nichts richtig. Ich glaube, ich weiß nur, wer was richtig gut kann und kann gut delegieren und gut führen und sowas. Und bin verrückt genug, dauernd irgendeine Firma da draus zu machen, irgendwas. Aber ob das jetzt ich der richtig gute Unternehmer bin, weiß ich nicht.
Ich sag mal so, es scheint ja zu funktionieren.
Ja,
denn du hast ja mehrere Unternehmen wirklich aufgebaut. Und gerade vor dem Hinblick, was du gerade gesagt hast, finde ich das noch spannender, denn etwas, was viele Unternehmen ja beschäftigt, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt in diesem Video, zum Zeitpunkt der Corona-Krise, das ist ja das Thema Angst. Viele, viele Menschen haben gerade Ängste und wissen nicht, ob es ihr Unternehmen nächstes Jahr noch gibt, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten können, ja oder nein. Und auch Menschen, die jahrelang Unternehmer waren oder auch massive Studiengänge hinter sich haben, die wissen nicht mehr weiter und haben Angst. Und deswegen fand ich das so faszinierend, was du gerade gesagt hast, der einfach aus der Praxis, für die Praxis, Learning by Doing, quasi ein Unternehmen nach dem anderen großzieht. Vor dem Hinblick dieser Situation, wo ja viele Menschen wirklich mit Angst zu tun haben. Und wir wissen, Angst kostet im unternehmerischen Sinne ja auch Geld. Das heißt, es ist nicht nur doof für die Mitarbeiter oder für die Führungskräfte, sondern jedes Jahr verlieren wir ja mindestens 100 Milliarden Euro durch Ängste in der Wirtschaft. Was wären dann deine besten Tipps, wie du als Unternehmer oder auch als Führungskraft auf in höheren Ebenen, also auf Management-Ebene oder auf dem C-Level, mit den Ängsten umgehen kannst, die ja in der jetzigen Situation, zum jetzigen Zeitpunkt so stark in der großen Breite vertreten sind?
Also ich gehe gleich drauf ein, eins mal vielleicht vorneweg. Also ich bin Autodidakt mit ganz vielen Themen. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile mir sehr ganz viel Wissen auch drauf geschafft. Ich habe 2 Trainerausbildungen. Ich habe in ganz viele Bereiche reingeschaut, ob es jetzt ist Hypnose, geistiges Heilen, aber nie mit der Absicht, ich wollte Hypnotiseur oder geistiger Heiler werden, sondern ich wollte einfach wissen, wie funktioniert das? Und um auf deine Frage einzugehen, also da habe ich viele Themen so am Start, ne, was mich so interessiert, gerade so psychologische Themen. Und wenn du mich so konkret fragst, was eine Führungskraft oder ein Unternehmer braucht, ist es, Entscheidungen zu treffen, erstmal so vorneweg. Das wissen wir alle, aber vielleicht auch die richtigen. Ich habe zum Beispiel sehr früh Dinge, die mich belasten, abgegeben. Also wo andere dann vielleicht sparen oder so, ein Steuerberater, ich mache selbst, sage ich, nee, das frisst mir zu viel Energie, das gebe ich ab. Und so mache ich das auch bis heute in meinem Unternehmen. Wenn ich was merke, dass mir nicht immer, es gelingt mir nicht immer, aber was mir zu viel Energie raubt, dann kaufe ich es mir ein oder ein Mitarbeiter macht es oder irgendein anderer macht es halt, ja. Warum soll ich mich da, wenn ich merke, das dauert zu lang, ich bin so ein Pareto-Typ, das muss zack, zack, zack gehen, dann gebe ich das ab. So, die nächste Sache, die ich sagen würde, was wichtig wäre als Führungskraft oder was einen befähigt, sowas zu machen, ist Empathie. Somit das Wichtigste unter anderem, wenn du es mit anderen Menschen zu tun hast, und einen klaren Führungsstil. Also ich sage es meinen Leuten auch immer sehr direkt alles, Zuckerbrot und Peitsche. Ihr kriegt von mir Schmusi, vom Getränken, Obstkorb bis kleine Aufmerksamkeiten, Frühstücke und die ganz tollen Sachen. Also hier wird auch ganz viel drumherum, aber ich erwarte auch Leistung, ich erwarte auch Ergebnisse. Und da, die frage ich auch regelmäßig ab. Also ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie sich zu sehr, obwohl ich einen sehr weichen und lieben Führungsstil habe, aber ich bin trotzdem stringent und in meinen Ansagen klar, ja, weil ich kann dieses Emotionale von dem Ratio einfach so für mich trennen, ne? Und wir feedbacken auch sehr viel. Also wir haben jeden Tag Teamgespräch. Ich habe jetzt wieder von Firmen gehört. Gut, jetzt haben wir natürlich noch Remote. Ich habe hier teilweise Remote, nicht immer. Da ist es so, dass manche Firmen, die sitzen dann nicht mehr im Verwaltungsgebäude, sondern alle zu Hause. Die Führungskraft sitzt dann was weiß ich wo. Und die haben überhaupt keine Teamgespräche. Du kriegst vom Mitarbeiter gar nichts mehr mit, keine Befindlichkeiten, gar nichts. Und diese Empathie ist insofern so wichtig, weil du ja gefragt hast, wie motiviere ich denn die Mitarbeiter? Also bei mir, ich muss immer gucken, dass der Speaker nicht so viel rauskommt. Ich tue wirklich sehr oft appellieren, motivieren und gerade auch, wo es bei Corona war. Wir sind zum Beispiel sehr schnell, also ganz, eigentlich sofort in Homeoffice gegangen. Die hatten alle Angst, weil zu Hause ältere Leute sitzen, Mama, Papa, Opa, was weiß ich. Also alle Angst. Und ich habe das gleich dem ganzen Raum gegeben und fließen lassen. Ja, also sofort. Wir reden gleich, ich glaube, Lockdown gleich erster Tag, so ungefähr. Und hab trotzdem, ich frage die auch immer, wie geht's dir? Und weil ich hatte auch Angst, weil das alles neu war, Corona, ja. Aber ich habe meins ausgeblendet und habe geguckt, wie geht's euch mit euren Ängsten? Was sind die Ängste? Benennt sie eure Gefühle? Also ich habe 100% Empathie, glaube ich, bewiesen oder sehr viel. Und bin darauf eingegangen und habe meins erstmal zurückgestellt. Bei mir muss man vielleicht auch dazu sagen, dadurch, dass ich so krisenerprobt bin und so viel Scheißendreck in meinem Leben passiert ist, habe ich so ein Mindset auch, was soll mir noch passieren, ja? Also selbst wenn ich alle Werte verkaufe, komme ich nochmal ein Jahr, zwei, drei rum. Hauptsache nicht krank. Also ich so, oder mein Schatz oder mein Freund oder irgendwie oder meine Tierchen oder so. Hauptsache uns geht's allen gesundheitlich gut oder meinen Mitarbeitern. Aber dass mal irgendwas passiert und Geld und so, jetzt sind wir ganz ehrlich, es gibt immer irgendeine Strategie. Du kannst zur Bank gehen, dann wenn nicht gehst du zu einem Kumpel, wenn nicht leihen dir die Eltern was oder irgendwie. Also irgendwie geht's immer weiter. Irgendwie kriegst du's, ja. Und ich habe ja vor 2 Jahren auch schon eine andere Krise gehabt. Da hat mein Freund eine Diagnose bekommen. Und da ging auch alles sehr auf und ab. Und da musste ich auch Lösungen herbeiholen. Und mir reicht es jetzt auch gerade mal mit Krisen. Also ich bräuchte jetzt mal so ein Jahr laissez-faire. Und mal gucken, wie das jetzt sich entwickelt. Ich glaube, sind alle bei mir, ja.
Absolut.
Aber die, du, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch da draußen, dass er mal weiß, was da im Hirn passiert. Wir haben eine Amygdala, das ist das Alarmzentrum im Gehirn, ja. Da werden Gedanken in Ängste umgewandelt und so weiter und so fort. Wenn du dich da mal mit befasst, dann, ich nenne es emotionale Intelligenz, Gefühle erkennen, benennen, handhaben. Also wenn die dann hochkommen und da jetzt Corona, Alarm, wir müssen alle nach Hause. Natürlich macht es auch erstmal was mit meinem Emotionskörper, aber ich kühl, behaupte ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller ab, wie vielleicht einer, der sich damit noch nicht befasst hat, ja. Und ich, oh, mein Kopfhörer, und ich bin ruckzuck von der Schockstarre und dem Alarmzustand und Hilfe, Hilfe, Opfer, Opfer, irgendwas passiert hier, ruckzuck bin ich in der Machermentalität. Also da sind die anderen noch am Rumheulen und es, und debattieren, was da gerade passiert. Da ist der Matthias schon 3 Schritte, soll sie jetzt nicht arrogant anhören, aber das ist so bei mir angelegt, Flucht, also positive Flucht nach vorne. Schadensbewältigung, bam, 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 zack, zack. Mein Freund sagt auch immer, gut, mittlerweile kennt er das jetzt 19 Jahre von mir. Also, du bist so krass, sagt er. Du bist so krass, wenn da irgendwas ist. Das geht bei dir, okay, was soll's? Zack, 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 zack. Um Schadensbewältigung zu machen oder nenn es, wie du willst. Egal, was für eine Krise, ja. Und das ist vielleicht auch so eine Mindset-Geschichte. Mindset, Haltung. Und die habe ich jetzt auch nicht aus Büchern oder so, sondern das hast du irgendwann, wenn du krisenerprobt bist, wenn du selber menschliche oder irgendwelche Krisen persönlich hattest, und die hatte ich ja, haben wir ja von dir in der Anmoderation schon gehört, und da kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, hab mal eine Krise, war jetzt Spaß, nein, aber Resilienzen aufzubauen, dass auch kleine Krisen, dass du gestärkt hervorgehst, ja, weil jeder hat irgendwelche kleinen Krisen oder mehr oder weniger. Aber ich habe so eine Frage, die ich mir immer stelle. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Und das vor 2 Jahren war krass, ne? Wir hatten noch keine Existenzprobleme, aber Horrorszenarien im Kopf ohne Ende, das hat, das zieht dann energetisch, ja.
Absolut. Und gerade Angst ist ja immer zukunftsgerichtet, ne? Und da machst du alles aus.
Genau, genau. Und da hat, muss ich sagen, mein Freund mich mit einem Satz wieder geerdet. Du Schatz, was soll denn passieren? Wir haben uns. Das ist schon mal vorneweg. Wir haben uns. Wir lieben uns. Das ist alles perfekt. Und selbst wenn wir die Hütte verkaufen müssten, weil das hier uns alles unterm Boden weggezogen wird, dann geht's auch weiter. Dann geht's anders weiter. Aber es geht weiter. Hauptsache, wir haben uns. Und jetzt muss ich auch passen, dass mich nicht berührt gerade, weil das hat mich so, diesen Schalter, diese Amygdalate, einmal einen kalten Eimer Wasser drüber geschüttet. Und dann war wieder alles in Ordnung. Ich so, Schatz, du hast recht. Auf geht's. Und dann war der Matthias wieder auf Spur. Und hat einfach die Steinchen aus dem Weg geräumt oder daraus Brücken gebaut, nenn es, wie du willst.
Ich fand das sehr schön, dass du das gerade nochmal so zusammengefasst und beschrieben hast, na, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass davor der eine oder andere gesagt hätte, ja, Herr Walz, Sie haben ja leicht reden. Ne? Ich meine, Sie haben ja schon Krisen erprobt, Sie haben ja schon die Krise und die Krise und die Krise überstanden. Und deswegen, denke ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Kernbotschaft und ja auch etwas, an dem sich junge Führungskräfte entlanghangeln können, die vielleicht jetzt erst in eine Führungsposition gekommen sind und bob, 2 Tage später danach war Corona da. Da, das ist, ich sag mal, ein Lernbooster. Kann man das so sagen? Ein Lernbooster? So würde ich das direkt beschreiben.
Ja, ist ein schönes Wort, ja. Ein Lernbooster, Selbsterkenntnis, Erkenntnisse, Learnings, ja. Also ich bin mit meinem Partner so weit, wenn irgendwas passiert und wir sind da auch nicht vorgefeit, ne? Also wir haben es reduziert auf, ich sage immer, keine dummen, unbewussten Dinge mehr, die uns passieren, sondern eher was sich fügt oder was einem in dem Wortsprach oder wie man mit den Worten das so sagt, dieses, was dir zufällt, so würde ich es jetzt mal, wenn man von Zufall reden kann, ja. Ich mag das Wort einfach nicht, mir fällt nichts zu, ja. Das ist alles Ursache, Wirkung. Oder Fügung, aber manchmal passieren halt Sachen im Außen, wo ich halt keinen Einfluss drauf habe. Ja? Und genauso Corona, ja, ist ja auch so ein Ding. Ne? Hast vielleicht gerade einen Laden geöffnet und dann passiert das. Und das, weiß nicht, man kann das, glaube ich, kaum Zufall nennen. Und vielleicht für die jungen Führungskräfte, das erstmal eine Akzeptanz, dass die Dinge, egal was, diese Szenarien oder diese Tiefschläge oder was, oder die eigenen Ängste, die vielleicht erfüllt werden oder gespiegelt werden, die werden passieren so oder so. So oder so. Ich werde immer als noch mit irgendwelchen eigenen Triggerpunkten oder Ängsten konfrontiert. Und das hört auch nicht auf. Und wenn die alle gemacht sind von mir selbst, weil ich meine Themen aufgelöst habe, dann kommen neue. Das ist einfach so. Das ist mir voll bewusst. Ich werde immer älter. Jetzt kommen schon wieder neue Sachen hier. Mein Augenlicht wird immer schlechter. Also dann denke ich, scheiße, was ist, wenn es 5 Jahren weg ist? Ne? Dann kann ich das Visuelle hier alles nicht mehr machen, was ich so mache. Also da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und ja, wie geht man es an? Wie rational gehst du damit um? Oder haut's dich emotional weg? Ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich sage, ich bin froh, dass meine Lebenskrisen oder die Hauptlebenskrise schon sehr früh war, wo ich noch so viel Kraft hatte und so. Mhm. Weil jetzt bräuchte ich so einen Ballon auch nicht mehr, weißt du, ich meine. Wo ich sage, klar würde ich es vielleicht irgendwie hinkriegen, aber das frisst ja Energie ohne Ende, ne?
Als du auf das Thema Krise oder Krisenabrupt gestoßen bist, da musste ich an dieses chinesische Schriftzeichen denken. Denn im Chinesischen, da wird oder besteht das Schriftzeichen für Krise ja zum einen Teil auch aus dem Schriftzeichen des Wortes Chance. Und ich finde, dass diese Chance etwas ist, die wir immer für uns nutzen können, um nicht nur irgendwas im Außen zu erreichen, sondern so wie du es beschrieben hast, gerade so wunderbar, natürlich auch im Innen zu wachsen und auch etwas im Innen zu erreichen. Wenn du heute nach draußen guckst, wie kann ich mir das bei dir heute vorstellen? Was ist für dich vor dem Hinblick deiner krisenerprobten Erfahrungen leichter geworden? Und was ist vielleicht noch so die eine oder andere Herausforderung?
Was ist leichter geworden? Also, dass ich mich auf Veränderungen viel schneller einstelle. Also ich war vorher schon gut damit, glaub mir. Dadurch, dass ich sehr stark meiner Intuition gefolgt bin die letzten 15 Jahre. Eigentlich nur noch fast. Also klar habe ich Ratio und Backup und sowas. Aber ich bin sehr stark der Intuition, intuitiv das Richtige tun. Und das für mich Richtige. Und das anlehnend an meinen Talenten, meinen Fähigkeiten, meinen Begabungen. Das war mir immer wichtig, dass ich im Spaß Spektrum unterwegs bin, was ich Bock drauf habe, was zu mir passt und nicht mehr irgendwas, was ich machen muss. Und das war vor Corona, war ich schon sehr hochflexibel, geistig beweglich, nenn es wie du willst, ja. Mhm. Aber durch Corona hat es nochmal 5 Schippchen obendrauf. Ich bin sofort auf die ganzen Online, wobei ich Skype-Videos schon seit, glaube ich, 10 Jahren kenne oder 15 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal sowas gemacht habe. Aber es war noch nicht etabliert in den Köpfen. Mhm. Und der Matthias ist auch als Redner und auch mit dem, was er hier für andere tut oder für sich selbst, bin ich komplett auf online drauf und habe hier Technik nochmal aufgerüstet, bis der Arzt kommt. Wir haben eigene Kongresse inzwischen gemacht und eigene verrückte Sachen. Learnings an einem Tag, was ich sonst vielleicht in einem Jahr erst hatte, so jetzt mal übertrieben, ja, so nur vom Gefühl so, ja. Und ich habe das hier neulich schon ein paar Mal reflektiert, auch mit meinen Mitarbeitern, wo ich zu denen gesagt habe, weil die müssen mich immer ertragen als Scanner-Persönlichkeit, also jemand mit viel Begabung, der viel, heute mache ich das, morgen mache ich das, ach komm, nee, wir machen es doch lieber so und so. Da müsste normale Menschen erstmal mitgehen mit dieser Geschwindigkeit, die ich da auch teilweise an den Tag lege. Und ich finde es so geil, wenn wir irgendwas entwickelt haben, den Club der Redner oder wir machen, was auch immer wir hier entwickelt haben, das geht mittlerweile, da ist kein Widerstand mehr, wo drauf ich stoße, sondern die gehen eher so abwägen, zack, okay, ah, coole Idee, lass uns mal drauf rumdenken. Also Agilität ist da draußen, wird ja Agilität und Change und was hier gerade in den Firmen alles gelebt wird, endlich. Jetzt, weil keiner mehr drumherum kommt. Du kommst ja nicht mehr drumherum. Geschäftsmodelle, die vielleicht früher irgendwie so funktioniert haben über, was weiß ich, Katalog oder so, und jetzt muss oder in der Location, ne, vor Ort. Und jetzt müssen sie alle online oder du gehst kaputt, ja. Also, und das betrifft uns alle, ja. Ich musste auch komplett umdenken, das alles hybrid hier machen und so weiter und so fort. Und diese Flexibilität im Unternehmerischen, im Hirn, aber auch, weil es erstmal im Hirn stattfindet, das geistige Probehandeln, das ist der Hammer, ne? Es war teilweise so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, da haben Leute zu mir gesagt, oh, du brauchst noch einen Insta-Kanal für das Magazin, oh, du musst noch das und das. Ich so, nee, ich muss gar nichts mehr, lass mich gerade mal. Ja, weil wir haben 1000 Baustellen aufgemacht und 1000 Business Cases und Visionen und Ziele. Ich habe gesagt, ich bin müde. Ich hätte auch gern mal Komfortzone irgendwo. Ich hätte auch gern mal Alltag oder so. Verstehst du?
Dieses höher, schneller.
Ja. Beständigkeit, ja. Dieses höher, schneller, weiter wurde durch Corona ausgebremst. Aber dafür wurde dieser kreative Aspekt des dich neu erschaffens, des Kreierens, des Transformierens, wurde so dermaßen getriggert, gepiekst, überall, bei mir, bei anderen, egal wo. So, dass ich zu Leuten, zu meinen Kunden teilweise, die auch Alarmzustand, je nach Gewerk, ne, also manche Gewerke hatten es ja gut und manche so richtig scheiße, dann fängst du an, da auch überall zu pieksen, was kann man alles tun, ja? Und naja, irgendwann so einen beflügelten Geist zu haben, ist zwar ganz toll, aber irgendwann bist du wie beim Billard irgendwie so. Du wirst hin und her geschossen von den anderen Kugeln und schießt dich selber noch. Das ist auch super anstrengend. Und ich wünsche für uns alle da draußen jetzt hoffentlich etwas Entspannung und vielleicht diesen Alltag so ein bisschen zurück, wo wir auch mal uns fallen lassen können und sagen können, ja, es läuft irgendwie und ich muss mich nicht dauernd neu erfinden.
Also erstmal bin ich sehr froh, dass du nicht dem Synapsen-Ping-Pong erlegen bist, sondern da wirklich auch für dich diese Grenze gezogen hast. Du hast aber trotzdem ja, wie du gerade beschrieben hast, unglaublich viel noch neu hineingesteckt, neu investiert, hast erweitert, dich selbst und das Geschäftsfeld ja auch erweitert um eine Riesenkomponente, um die Online-Komponente. Die Frage, die ich mir gerade stelle, wie geht's weiter? Also was sind so die nächsten Punkte auf deiner Agenda? Weil ich glaube, und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, dich so ein kleines bisschen gut genug zu kennen, dass ich sagen kann, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Nein. Also Firmen brauche ich jetzt erstmal gerade keine mehr gründen mehr. Ich muss das ja auch alles spielen können, ne? Das Klavier. Aber was so für mich jetzt nochmal ein Traum ist, soll sich jetzt nicht so wie eine Worthülse oder so anhören oder so plakativ, passives Einkommen oder so. Darum geht's jetzt nicht, sondern eher eine Art von Skalierbarkeit und automatisierten Dingen, manche Prozesse, die jetzt nicht einen ganz großen automatisierten Prozess, also ich will nicht so ein Überflieger-Ding, es ist auch irgendwie immer mit meiner Persönlichkeit hängt alles zusammen, vieles. Aber so ein Stück weit eine Automatisierung, so ein Stück weit was Skalierbares, dass ich noch mehr Freizeit habe. Weil ich würde gern, du hast vorhin im Vorgespräch von deinem Buch erzählt, ich habe so vieles in der Pipeline oder angefangen, ich würde gern auch noch mehr schreiben, ich würde gern selber produzieren darin und ich bin in diesen Projektgeschäften so verhaftet auch für Kunden, für unsere eigenen Projekte, was alles gut ist, es ist jetzt ohne Bewertung. Das ist alles super. Nur wenn ich mir nicht immer eine Auszeit nehmen würde jetzt, ne, wenn sobald schönes Wetter ist, sorge ich dafür, dass ich früher nach Hause gehe. Das ist schon bei mir so, sitzen wir dann im Garten und so, oder ich versuche was von zu Hause aus zu machen. Also diesen Ausgleich, diese Balance möchte ich mir noch besser schaffen können. Und da brauch's einfach noch mehr Struktur. Professionelle Prozesse, ob es jetzt skaliert ist oder wie auch immer, da brauchst halt einfach noch ein bisschen ja Struktur und Arbeit, sage ich jetzt mal, um das hinzubekommen. Aber das werde ich auch hinbekommen. Also ich habe mir so ein 3-5-Jahres-Ziel gesetzt. Meistens, ja, ich denke mal, die 3 Jahre, das kriege ich schon hin. Und so, dass es trotzdem noch menschlich ist, also das ist ganz wichtig, dieses nicht nur online und nur den kriegt man nicht mehr ran oder sowas, sondern dass das hierher kommen, was Tolles, Exklusives ist. Wir werden ja wahrscheinlich eh nicht mehr alle so viel reisen. Aber man kann vieles über online machen. Ich habe jetzt die dollsten Sachen selber durch, die ich im Coaching hier über online gemacht habe. Wenn du das mit ordentlich Methodenwechsel und sowas, dann ist das schon cool. Aber dieses Bedürfnis an Nähe und wir sehen uns alle wieder, ist natürlich auch da. Und dieser gesunde Spagat. Ich selber, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel ausufern, aber ich überlege auch gerade 5-mal, jetzt können wir wieder langsam irgendwo hinfahren. Aber wenn ich jetzt bedenke, wie schnell man hier online über ein Video irgendwas gemacht hat und manchmal brauchst du auch gar nicht mehr. Also es geht schon. Am Anfang habe ich es gehasst, jetzt liebe ich es eigentlich, dass man das auch machen kann als Option.
Das ist ja eine Sache, die man erst durch Corona gelernt hat und die man ja jetzt mittlerweile ja auch von dir lernen kann und lernen darf, wie viele, viele andere Sachen. Ich meine, du bist ja nicht nur der Verleger des Redenmagazins oder auch als, wie gesagt, als Speaker unterwegs, du bildest selber Speaker aus, du, wie gesagt, im Hintergrund sieht man die Bühne, du greifst ihn unter die Arme, du hast deinen eigenen Club. Das muss man auch mal ganz stark dazu sagen. Und ich kann nur von meiner Seite ganz, ganz herzlich empfehlen, euch da gerne mal bei Matthias Wald umzuschauen. Die Links zu seinem Instagram, zu seinem LinkedIn-Profil und natürlich auch zu der Website und auch zum Club der Redner, die verlinke ich euch natürlich unten in den Shownotes und gebe da nochmal ganz, ganz, ganz viel Herzenswärme in diese Empfehlung hinein.
Tausend Dank.
Lieber Matthias, ich danke dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Mir hat es mega Spaß gemacht und ich denke, es war nicht nur für mich, sondern auch für viele, viele, die jetzt gerade zuhören, einfach wahnsinnig inspirierend.
Dankeschön. Danke, danke. Kann ich nur zurückgeben.
An der Stelle, da habe ich immer die Frage, ob du noch eine Herzensbotschaft aus dem tiefsten Inneren deiner Seele mit uns teilen möchtest. Und Herzensbotschaften, die hast du ja so einige. Von daher freue ich mich jetzt einfach darauf.
Ja, du, brauchst gar nicht lange drüber nachdenken. Sei immer du selbst. Leb deine Gefühle, leb deine Vision, deine Träume. Es ist nicht nur alles Traum und Schaum, aber leb dich selber mit deinen Stärken und deinen Fähigkeiten. Du da draußen, der uns zuhört, und lieb das, was du tust. Also versuch das, was du nicht liebst, zu beseitigen oder wenig, dass es nur noch wenige Aspekte hat. Und dann hast du Kraft und Energie ohne Ende. Ich bin wie ein Duracell-Männchen. Ich komme hier morgens rein und denke, geil, was passiert denn heute schon wieder? Wie geil ist das denn? Und das war nicht immer so. Aber das geht, wenn man daran arbeitet. Und das geht sogar als Autodidakt und als Quereinsteiger. Das geht alles. Geht nicht, gibt's nicht. Und arbeite einfach dafür, sei fleißig und sei du selbst. Das wäre so meine Botschaft.
Damit wir viel mehr Zeit auch für die Dinge haben, die wir gerne tun.
Genau.
Und ich hoffe ja natürlich, dass eine der Dinge, die du gerne tust, auch ist, diesen Podcast hier zu hören. Und damit du das weiter noch schön und gerne tun kannst, dann denk bitte einmal daran, diesen Podcast einmal zu abonnieren und ihn bei Spotify einmal downzuladen oder, falls du iTunes-Nutzer bist, ihn auch einmal zu bewerten. Bis dahin sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an Matthias Wald und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Danke, danke.